Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Gestern Abend offiziell begann für Millionen gläubige Muslime der Fastenmonat Ramadan. Bundesfamilienministerin Giffey, SPD, hat schon mal vorsorglich klargemacht, Eltern sollten ihre Kinder nicht mitfasten lassen. Sie hat gesagt, Kinder müssen regelmäßig trinken und essen, sonst können sie nicht aufmerksam sein, lernen und sich gesund entwickeln. Bei Julia Wöllenstein dürfte das auf offene Ohren stoßen. Sie ist Lehrerin in Hessen und möchte den Religionen generell gern weniger Raum geben an den Schulen. Frau Wöllenstein, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit dem Ramadan an Ihrer Gesamtschule in Hessen?
Ja, also bei uns ist es ähnlich, wie wir das jetzt auch immer lesen in der Presse, dass es durchaus inzwischen mehr Kinder gibt, die fasten. Und da muss man betonen, dass die wirklich auch fasten wollen. Also ich erlebe das selten, dass da wirklich von den Eltern Druck gemacht wird. Das sind einfach auch diese familiären Strukturen, die die bei den Kindern diesen Wunsch auslösen, da mitzumachen. Ne? Und von daher sind es bei uns immer mehr Kinder, die fasten wollen und wo wir dann natürlich immer gucken müssen. Wenn es denen wirklich nicht gut geht, dann raten wir immer dazu, auch was zu essen. Wir sagen den Eltern auch, wir geben auch Zettel mit und sagen, sie sollen ihnen einfach was zu essen und zu trinken mitgeben für den Notfall.
5 bis 6% beträgt der Anteil der Muslime in Deutschland. Wie groß ist bei Ihnen der Anteil muslimischer Schüler?
Ich kann das jetzt nur schätzen. Ich nehme mal an, dass es ungefähr 85% sind. Aber auch da muss man betonen, muslimische Schüler im Allgemeinen sind nicht das Problem. Also Problem ist ja sowieso immer ein großes Wort, sondern die Schüler, die einen sehr strengen muslimischen Glauben leben. Und das hat was mit patriarchalen Strukturen zu tun in der Familie, die sehr traditionell verhaftet sind. Wir haben sehr, sehr viele liberale und aufgeklärte Muslime in unserer Schule, die aber inzwischen halt natürlich auch in so einen Strudel reinkommen, weil die von den anderen natürlich hinterfragt werden, frei nach dem Motto, bist du überhaupt ein richtiger Moslem, wenn du nicht fastest im Ramadan?
Die Minderheit ist also bei Ihnen in der Mehrheit. Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Von Kartoffeln und Kanaken, warum Integration im Klassenzimmer scheitert. Bedeutet dieser Titel, Sie haben bereits aufgegeben?
Nein, auf keinen Fall. Also ich hatte auch mir so ein bisschen lieber, also ich wollte eigentlich lieber einen positiven Untertitel, weil ich den Titel an sich schon sehr krass fand, aber da ist man natürlich auch immer mit so einem Verlag in Verhandlung und die haben halt einfach gesagt, das ist griffiger und da interessiert es die Leute vielleicht auch mehr zuzugreifen, so ist der Mensch eben gestrickt. Nein, ich habe, weiß Gott, nicht aufgegeben. Also ich unterrichte auch wirklich sehr gerne an unserer Schule und finde auch gerade dieses Schülerklientel sehr spannend. Und während der Recherche zu dem Buch habe ich auch einfach festgestellt, dass ich auch sehr unglücklich bin über so eine Mehrheitsgesellschaft, die sich meiner Meinung nach zurückzieht. Also ich habe immer das Gefühl, wir haben da eigentlich auch eine Integrationsaufgabe, die wir nicht wahrnehmen. Weil wenn wir mehr und mehr Schüler abziehen aus der Mehrheitsgesellschaft, die wirklich hier aufgewachsen sind, sehr gut Deutsch sprechen und so weiter, dann bilden wir eben Schulen, in denen kaum noch Schüler sind, die Deutsch als Muttersprache sprechen. Und das ist auch eine Schwierigkeit, die wir gerade in Deutschland so erleben. Ne?
Sie haben ganz klare Ansichten über viele Dinge, um die immer wieder gestritten wird. Zum Beispiel ein Kopftuchverbot an Schulen. Das ist etwas, was Sie für notwendig halten. Warum ist Ihnen das wichtig?
Ja, genau aus dem Grund, den ich gerade erwähnt habe, dass wir beobachten, dass immer mehr liberale und gut integrierte Muslime damit konfrontiert werden, dass inzwischen viele Muslime im Land wohnen, die davon ausgehen, dass das Kopftuch zu ihrer Religion gehört, vor allem in jungen Jahren. Also ich rede nicht davon, dass man generell Frauen das Kopftuch verbieten soll oder dass man alle religiösen Gegenstände aus der Öffentlichkeit verbannen oder so. Aber zumindest bis zum 16. Lebensjahr in einer staatlichen Einrichtung fände ich das wichtig, damit diese Mädchen wirklich eine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Denn vor ihrem 16. Lebensjahr sind sie natürlich noch sehr in ihrer Familie verhaftet und in dem, was Papa und Mama sagen und finden das einfach richtig. Natürlich erzählen die dann immer, ich wollte das ja und so weiter. Ne? Aber man kann eben in einem Alter von 10 bis 15 noch gar keine Entscheidung treffen, die letztendlich für das ganze Leben danach gilt. Weil ausziehen kann man das Kopftuch offiziell dann wirklich nur noch ganz, ganz schwierig. Ne? Also das wieder abzulegen ist schwierig.
Sie plädieren auch für eine Abschaffung jeglichen Religionsunterrichtes an Schulen, solange dieser konfessionsgebunden ist, also christlich, jüdisch oder muslimisch. Sind Sie nicht selbst Religionslehrerin?
Ja, tatsächlich. Also das war jetzt, ich meine, wahrscheinlich auch daher geschuldet, dass ich seit 6 Jahren jetzt, fast 7 Jahre an dieser Schule arbeite und feststelle, wie viel Zeit wir verschenken dadurch, dass wir Schüler trennen. Also Schüler, die verschiedenen Glaubens sind. Im Moment ist es bei uns noch der Ethikunterricht, den muslimische Schüler besuchen und die paar christlichen Schüler, die wir haben, gehen in einen ökumenischen Unterricht, evangelisch und katholisch. Und das ist eine verschenkte Chance, finde ich, weil letztendlich müssen diese Menschen später mal alle zusammen hier in unserer Gesellschaft leben. Dann wäre es ja sinnvoll, dass sie wirklich auch im Klassenzimmer schon in diesen 90 Minuten miteinander ins Gespräch kommen und merken, wie viele Gemeinsamkeiten sie ja eigentlich haben.
Ich sage das jetzt mal ganz bewusst als nicht-religiöser Mensch. Sollten nicht die wichtigsten Legenden der Bibel zum Beispiel zur Allgemeinbildung dazugehören?
Ja, also nicht nur der Bibel, sicherlich auch Teile des Korans, die irgendwie wichtig sind und vor allem für die Schüler auch wichtig sind, weil sie ja oft mit einem etwas ungesunden Halbwissen ausgestattet sind. Und auch die Tora enthält wichtige Botschaften oder traditionelle Überlieferungen, die man sicherlich als Schüler mal gehört haben sollte. Aber warum muss man dafür nach Religionen getrennt werden oder eben für Atheisten dann noch einen gesonderten Unterricht anbieten? Das schadet ja niemandem, das alles zu hören.
Sie gehen gleich noch zur Arbeit, haben dann also Unterricht. Was machen Sie denn, wenn Sie diese Woche im Unterricht merken, der Ramadan hat angefangen, Kinder werden zum Fasten angehalten und können sich kaum noch auf den Beinen halten oder haben deswegen andere Probleme?
Ja, also da sagen wir dann immer ganz, ganz bewusst, Schule geht vor. Und halten die Kinder dann tatsächlich zum Essen und Trinken an. Ich habe es bisher jetzt noch nicht erlebt, dass dann ein Kind gesagt hat, nee, ich esse und trinke jetzt nichts, wenn es kurz vorm Umkippen war, weil ich darf das nicht. Weil das spüren die dann schon, dass da irgendwie eine Grenze erreicht ist. Und genau, also wir gehen da sehr offen um und haben eben besagte Neuköllner Vorschläge von Franziska Giffey auch mit den Schülern durchgenommen. Die hängen auch bei uns in jedem Klassenraum, wo eben gesagt wird, dass Fasten wirklich nur dann, wenn es gesundheitlich und auch von der Arbeit her sinnvoll ist, durchgezogen werden muss. Und Schule ist Arbeit, genau. Und sie machen keinen muslimischen Schulabschluss, sondern einen deutschen Schulabschluss.
Gestern Abend offiziell hat er begonnen, der Fastenmonat Ramadan. Das ist eine schwierige Zeit, auch für die Gesamtschullehrerin Julia Wöllenstein. Ihr Buch zum Thema heißt Von Kartoffeln und Kanacken, warum Integration im Klassenzimmer scheitert. Frau Wöllenstein, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.